Moin zusammen, mein Name ist Tilman Gebhardt und ihr hört den Konterpass-Podcast, heute mit einer kleinen Sonderfolge für euch. Hintergrund von dem Ganzen ist, dass wir mal wieder ein bisschen in unser Equipment investiert haben und uns noch nicht zwei, deshalb ist Jan noch nicht dabei, aber zumindest erstmal probehalber ein richtig profimäßiges Podcast-Mikro organisiert haben. Damit machen wir jetzt mal einen kleinen Testlauf. Und ihr könnt uns gerne Feedback geben. Entweder das Ganze klingt sehr, sehr gut und dann werden wir überlegen, das weiterhin mit diesen Mikros zu machen. Oder ihr habt das Gefühl, boah, das klingt wie immer, dann können wir uns das Geld sparen und gehen vielleicht wieder auf unsere alten Mikros zurück. Also gebt uns gerne ein bisschen Feedback und dann schauen wir mal. Aber um diese Mikros zu testen und das nicht im Rahmen einer normalen Folge zu machen, dachten wir uns, wir machen mal wieder eine Sonderfolge, weil in letzter Zeit auch irgendwie immer mal wieder Fragen aufgelaufen sind, gerade nochmal zum Spielbetrieb, zur Bundesliga und so weiter und so fort, die wir in der normalen Folge immer gar nicht so richtig abgearbeitet bekommen, weil wir auch versuchen, nicht einfach immer nur Tag ein, Tag aus über Bundesliga-Floorball zu reden und nichts anderes, sondern auch mal ein bisschen den Horizont zu erweitern, mal ein paar andere Storys zu erzählen und sowas. Deshalb diese Bonusfolge. Und zwar machen wir das Ganze in Form eines Q&As, das wir zuerst für unsere lieben Supporter geöffnet haben. Wer es nicht weiß, ihr könnt gerne gehen auf steady.de/konterpass und uns da unterstützen. Das sorgt dafür, dass unsere ganzen laufenden Kosten wie Serverhosting und sowas gedeckt werden. Zum einen und zum anderen, dass wir uns hin und wieder auch mal ein bisschen Equipment anschaffen können, wie dieses Mikro. Wie gesagt, wir haben das Ganze zuerst für unsere Supporter geöffnet. Und da hat sich Christoph zurückgemeldet und direkt 5 Fragen gestellt. Und ich würde einfach sofort mit der ersten loslegen. Und zwar ist seine erste Frage, können die Bonner Männer so eine Saison wiederholen oder zeigt das Scheitern im Halbfinale, dass in der Saison zu viel Glück dazu kam oder der Flow sie auf der Erfolgswelle gehalten hat? Jetzt könnte man hier einen sehr, sehr guten Dad-Joke machen und sich überlegen, ob sie der Flow auf der Erfolgswelle gehalten hat oder der Flow. Aber ich lasse es bei dieser Anspielung und steige dann nicht weiter ein. aber ich finde tatsächlich, dass das Scheitern im Halbfinale ist fast schon ein bisschen zu hart ausgedrückt. Also klar, man könnte jetzt sagen, am Ende geht es nur um den Titel und alle, die keinen Titel geholt haben, sind irgendwie gescheitert. Das ist irgendwo ja auch richtig. Aber ich finde schon, dass die Bonner einen deutlich größeren Step gemacht haben als ich zumindest vor der Saison erwartet habe, dass sie eigentlich eine Saison gespielt haben, bei der sie am Ende deutlich besser platziert waren und mehr erreicht haben, als man vor der Saison hätte erwarten können. Wenn man so möchte, sind sie dann eigentlich ihrer Entwicklung so ein bisschen voraus, ist jetzt gerade mein Eindruck, gerade weil sie auch eine ziemlich gute Jugendarbeit haben. So Levin Laie zum Beispiel hat ja schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt diese Saison in der ersten Linie und der hat gerade erst die U19-WM gespielt, also da ist durchaus noch Potenzial, was nachkommen kann. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, sie sind ihrer Entwicklung eher voraus. Das zum einen, von daher, ich hätte es auch vollkommen, also eine natürlichere Entwicklung wäre für mich gewesen, wenn sie diese Saison irgendwie Fünfter gewesen wären oder sowas und dann nächste Saison erst so einen Titel mitgespielt haben. Das zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, sie sind im Halbfinale gescheitert, klar, ist Chemnitz auch. Aber die Halbfinalserien waren ja so eng, alle bis ins fünfte Spiel gegangen, alle mit irgendwie Penalty-Schießen, Overtime-Siegen, hast du alles nicht gesehen. Und die Finalserie war ja dann nochmal so, so eng. Also auch Weißenfels ist ja nicht, nachdem sie Chemnitz geschlagen haben, dann gegen Leipzig durchmarschiert oder so, sodass man hätte sagen können, gut, in der Serie haben die deutlich besseren Teams gespielt. Also für mich war es so, dass jedes dieser Top-4-Teams am Ende den Titel hätte holen können. Am Ende hat es für Bonn nicht geklappt, aber sie haben ja immer den dritten geholt. Deshalb Scheitern im Halbfinale finde ich direkt ein bisschen zu krass ausgedrückt. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, was dagegen spricht, dass sie die Saison nicht einigermaßen in diesen Dimensionen wiederholen können. Ich weiß immer nicht, was mit Legionären passiert ist. Ich habe immer keine Lust, bei Instagram jedem einzelnen Bundesliga-Verein zu folgen und immer zu gucken, der und der verlängert seinen Vertrag und der geht weg. Das ist mir immer alles zu blöd. Aber entscheidend wird natürlich vermutlich sein, ob Kallio und Luca da bleiben. Die waren, glaube ich, schon beide relativ wichtig. Wobei man ja auch sagen muss, dass Kallio gerade hinten raus in der Saison relativ viel verletzt war. Ich glaube, mit Gehirnerschütterung oder sowas in der Richtung. Und das vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie eben diese Welle nicht bis zum Ende durchreiten konnten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist die erste Saison, in der die wirklich mit um den Titel gespielt haben. Da kann man ja auch aus einer Menge draus lernen. Man könnte ja auch argumentieren, dass sie quasi Pulver am Anfang in der Saison verschossen haben, wo es eigentlich unnötig war und dann quasi hinten raus in der Saison nicht mehr ganz so gut unterwegs waren. Wenn sie das ein bisschen umgedreht bekommen, vielleicht ein bisschen langsamer starten, aber dafür hinten raus noch ihre Körner beisammen haben, dann könnte es auch nächste Saison weitergehen. Also ich halt die Saison auf jeden Fall für wiederholbar. Ich wüsste jetzt nicht, was irgendwie groß passieren soll, dass sie nächste Saison deutlich schlechter sein werden. Abgesehen von irgendwie Verletzungen kann man immer passieren und irgendwie Abgängen von Spielern. Wie gesagt, das finde ich immer schwer vorauszusagen. Zweite Frage von Christoph. Wird die kommende Saison wieder offener oder wird es wieder durch die üblichen Vereine dominiert? Was braucht es, diese Phalanx zu durchbrechen, außer ausländischen Ergänzungsspielern? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, weil wird die kommende Saison wieder offener, liest sich für mich so, als wäre diese Saison nicht extrem offen gewesen. Also klar, am Ende hat Weißenfels mal wieder den Titel geholt und Leipzig war mal wieder im Finale, aber davon abgesehen war die Saison ja extrem offen. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal Weißenfels mit dem vierten Platz aus der regulären Saison gekommen ist. Und Hamburg, die man vor der Saison auf jeden Fall, oder ich habe sie vor der Saison auf jeden Fall auch ins Finale getippt, sind ja sogar nur Fünfter geworden. Von daher finde ich, war es eine mega, mega offene Saison. Und ich, wie gesagt, es haben aus meiner Sicht Zentimeter gefehlt oder wie auch immer man das argumentieren will, dass wir zumindest mal einen anderen Meister gehabt hätten, beziehungsweise vielleicht sogar ein oder zwei andere Teams im Finale mit Chemnitz und Bonn. Von daher, ich fand die Saison schon extrem offen und das hat dann am Ende, also waren dann, glaube ich, Kleinigkeiten, die ein bisschen dazu geführt haben, dass es dann doch wieder Weißenfels und Leipzig waren. Von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Saison vielleicht nicht ganz so offen ist wie diese Saison, weil ich die Saison schon extrem krass offen fand. Und der zweite Teil der Frage, was braucht es, diese Phalanx zu durchbrechen, außer ausländischen Ergänzungsspielern? Oh, wie gesagt, diese Phalanx ist für mich schon so ein bisschen durchbrochen, dadurch, dass es quasi ein Kampf auf Augenhöhe war unter diesen Top 4. Klar, durchbrochen worden ist sie jetzt nicht. Weißenfels hat am Ende wieder gewonnen. Aber es war für mich wirklich nicht diese mega krasse Phalanx. Und es ist ja nicht so, dass Weißenfels von vorne bis hinten durchmarschiert ist. Was braucht es außer ausländischen Ergänzungsspielern? Ich glaube, wenn man als Team außerhalb von der Ligaspitze in die Ligaspitze hervorbrechen will, brauchst du entweder momentan eine sehr, sehr gute Jugend- und Entwicklungsarbeit und ein bis zwei Leistungsträger von außerhalb. Oder dir ist die Entwicklungsarbeit ein bisschen egal und du hast eine Menge Leistungsträger von außerhalb. Und das muss ja gar nicht unbedingt sein aus dem Ausland, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Hamburg quasi nur Leistungsträger von außerhalb holt. So ist es ja auch nicht. Aber, oder so ist es auf keinen Fall. Aber zum Beispiel Jan-Niklas Buckermann ist ja auch kein Hamburger, sondern ist zum Beispiel von Dümpten dazugekommen und spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Nicolas Flatmann ist zum Beispiel Bremer und ist zu Hamburg gekommen und hat diese Saison eine krasse Leistung gebracht in vielen Spielen. Von daher, es kann ja auch über Neuzugänge quasi aus der deutschen, inländischen Spitze laufen. Aber ich glaube, mit Jugendarbeit allein ist es halt schwierig. Ich glaube, man ist schon immer so ein bisschen auf Verstärkungsspieler angewiesen und am einfachsten ist es wahrscheinlich, Verstärkungsspieler zu holen, wo es eine ganze, ganze Menge gute Floorballspieler gibt und das ist halt im Ausland. Also vor allem Top-4-Nationen. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit irgendwie einen deutschen Meister sehen werden, der nicht mindestens 2-3 Supporting-Players von außerhalb hat. Eher 3. Also die Tendenz geht in der Bundesliga ja zu 3 bis 5. Hamburg ist das einzige Team mit Titelambitionen, die nicht so viele Supportspieler haben, beziehungsweise wenn man so will nur einen. Die könnten es vielleicht schaffen, aber da muss ich dann halt mal zeigen, ob die Vizemeisterschaftssaison letztes Jahr quasi ein Ausrutscher war und ob sie nicht eher in diese Kategorie Viertelfinalist, Halbfinalist gehören oder ja, ob sie ein bisschen mehr erreichen können. Mal schauen. Wie gesagt, also der Trend geht ja ganz, ganz eindeutig so hin, dass es ohne 3 bis 5 irgendwie Ergänzungsspieler nicht funktioniert. Zumindest nicht, wenn man im Titel mitspielen will. Dritte Frage von Christoph. Welche deutschen Spieler der aktuellen U19-Kampagne spielen innerhalb der nächsten 4 Jahre auch bei einer Herren-WM? Ganz schwierige Frage. Ich habe die U19-WM relativ viel verfolgt und bin ja auch durch meine Vergangenheit als U19-Nationalmannschaftsassistenztrainer, riesiges Wort, würde ich mal sagen, relativ nah dran an der ganzen Entwicklung da und habe so einen ganz guten Einblick, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Innerhalb der nächsten 4 Jahre, die offensichtliche Antwort ist Anton Weihrauch. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Topscorer geworden bei der WM. Dazu gehört auch immer so ein bisschen Glück, muss man sagen. Und es werden häufiger Topscorer die Spieler, die in der B-Division, gibt's ja nicht mehr, aber in der C- und der D-Gruppe unterwegs sind, weil die teilweise die kleinen Nationen schon nochmal ganz anders abschießen können. Und die Top-4-Nationen spielen halt relativ viel unter sich. Deshalb ist es da immer schwierig, super viele Tore zu erzielen. Und dann, wie gesagt, wenn du aus einer von den kleinen Gruppen kommst und da Favorit bist, dann hast du teilweise 3 beziehungsweise sogar 4 Spiele, wo du richtig, richtig hohe Siege erzielen kannst, potenziell. Von daher ist es gar nicht so selten, dass es ein Topscorer aus der C- und der D-Gruppe wird. dass es Anton geworden ist und damit ein Deutscher, hatten wir aber, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr. Von daher super, super krasse Leistung von ihm, die ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mega überraschend fand. Also für mich war Anton schon die ganze Saison über einer der am meisten underratedsten Spieler in der Bundesliga. Ja, und ich habe ihn ja auch schon selber trainiert. Also er war tatsächlich der eine Underager, den wir dabei hatten in der WM-Kampagne 2023. Super Typ, super drauf bedacht, selber besser zu werden. Mega, mega arbeitswillig. Also ich weiß nicht, wer sich den mal angeguckt hat. Der ist einigermaßen austrainiert, der Junge. Das kommt halt nicht dadurch, dass der einfach zweimal die Woche in der Halle ist und Floorball spielt oder so. Da muss man schon ein bisschen mehr für tun. Von daher würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er einer von denen ist, die in den nächsten 4 Jahren auch bei einer Herren-WM landen. 4 Jahre ist übrigens auch ein ganz guter zeitlicher Horizont, finde ich. Das mal zur Frage ganz kurz zurück. 2 Jahre finde ich häufig zu kurz. Das schaffen immer nur die krassen Megatalente von der U19-Generation dann sofort. Also immer so 1 oder maximal 2. Würde ich Anton allerdings auch zutrauen. Aber 4 Jahre, finde ich, ist ein besserer zeitlicher Horizont, damit sich die Jungs auch einigermaßen entwickeln können. Die sind dann ja immer noch erst 22 oder sowas häufig. Dann, auf wen ich noch relativ hohe Stücke halte, ist Luca Winter. Habe ich jetzt selber gar nicht so mega viel von ihm gesehen in der Saison, einfach weil ich als Bundesliga-Trainer hatte jetzt nicht Kapazitäten dafür, noch unendlich viele andere Spiele zu gucken. Klar, hier ein bisschen Scouting, da ein bisschen Scouting, aber Leipzig gehört jetzt auch nicht zu unserer unmittelbaren Konkurrenz, von daher war mir immer einigermaßen egal, was die machen. Aber im Finale, also im Spiel 5 vom, nee, nicht im Spiel 5, sorry, aber im Finale, also Spiel 1 vom Finale, hat sich ja Radim Kühnel die rote Karte geholt und war dann das komplette Finalserie gesperrt. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie quasi einfach seinen Platz, also Center zweite Linie, haben sie einfach direkt mit Luca Winter aufgefüllt. Das ist, finde ich, schon ein ziemlich krasser Vertrauensbeweis für einen 18-, 19-Jährigen. Und was ich so gesehen habe, hat er im Finale auch einen ziemlich soliden Job gemacht. Von daher, ich gehe auch da davon aus, der hat ein richtig gutes Umfeld mit Leipzig, dem wird auch viel Vertrauen entgegengebracht. Der könnte ja auch einfach auf der Bank sitzen und nicht spielen, aber der scheint da schon ein gewisses Standing zu haben. Das ist, glaube ich, immer super wichtig für Entwicklung. Center-Position auch immer nicht die unattraktivste, wenn man neue Spieler sucht. Und ja, also könnte ich mir gut vorstellen, dass wir den auch mittelfristig bei einer WM sehen werden. Dann gibt es noch diese ganze, ich will sie jetzt nicht Legionärsriege nennen, weil es keine Legionäre sind, aber bei dieser WM waren ja schon relativ viele Spieler unterwegs, ich glaube 5 oder 6, die in der Schweiz oder in Schweden aktiv sind. Und so zum Beispiel Arvid Schaar ist, glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, Halbdeutscher, Vierteldeutscher oder so, ich weiß es nicht genau. Ist auch gar nicht böse gemeint, die Regelung mit der IFF ist ja mittlerweile, dass ich glaube ein Großelternteil muss einen deutschen Pass haben. Und dann kann man sich quasi für eine andere Nation melden, also für die Nation der Eltern und der Großeltern und dann für die spielen. Von daher weiß ich gar nicht, wie viel er mit Deutschland in dem Sinne zu tun hat. Und dementsprechend, also ich kannte ihn vor der U19-WM gar nicht. Ich glaube, die meisten kannten ihn nicht. Und deshalb habe ich auch seine Entwicklung überhaupt gar nicht mitbekommen. Und kann auch jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Spielt er eigentlich eine richtig gute Rolle im Verein? Hat er ein vernünftiges Umfeld? Ist es eigentlich so, dass er irgendwie so ein bisschen am Ende seiner Karriere ist schon, also war er ein richtig guter Jugendspieler, aber entwickelt sich jetzt gerade nicht weiter, oder ist er eher ein Spätzünder, der jetzt gerade erst richtig kommt und sowas. Sowas weiß ich alles nicht. Deshalb diese ganze Spielerkategorie wie Arvid Schaar, der natürlich eine einigermaßen beeindruckende U19-WM gespielt hat, aber die finde ich alle super schwer zu beurteilen und kann dazu nichts wagen. Ich würde mal so als Wildcard noch die Torhütergeneration reinwerfen, die wir hier gerade hatten, mit Kilian Mayberg und Finn Höfer. Ist, glaube ich, die beste Torhüter-Konstellation seit, zumindest mal ein paar Jahren. Ich halte auf beide ziemlich, ziemlich große Stücke. Finn war jetzt schon im Ausland, hat sich in Finnland entwickelt. Kilian war schon im Ausland, der war ein Jahr lang in Schweden. Also die haben auch beide richtig Bock auf Floorball, haben beide richtig Bock, ehrgeizig zu werden, sind was allem, was ich so mitbekommen habe, richtig ehrgeizig und verbesserungswillig. 4 Jahre ist, glaube ich, für Torhüter immer ein ziemlich knapper Zeitraum nach einer U19-WM. Also ich glaube, Jan Lemke ist erstmal noch auf Jahre gesetzt, bis der erstmal irgendwann keine Lust mehr hat, Floorball zu spielen oder seine Karriere beendet oder was auch immer. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Torhüterplatz frei hinter ihm und um den kloppen sich, glaube ich, schon so 3 bis 4 andere Torhüter. Und da sehe ich die beiden jetzt noch nicht, aber 4 Jahre sind halt auch eine lange Zeit. Also dann sind mal ein paar von den Torhütern, die jetzt irgendwie so 23, 24 sind, sind dann halt schon so 27, 28 und das ist dann eben schon das Alter, wo Leute gerne mal ihre Karriere beenden im Floorball. Bei Torhüter auch häufig ein bisschen länger spielen, habe ich das Gefühl. Also mal gucken. Mein Geld, wenn ich setzen müsste, wäre auf Anton Weihrauch, dann Luca Winter, dann eventuell so als Wildcard einer von den Jungs, die im Ausland aktiv sind, und als Wildcard einer der Torhüter. Vierte Frage von Christoph. Zwei haben wir noch. Braucht es zur Entwicklung oder vielleicht Professionalisierung der Liga beziehungsweise auch zur ausgeglicheneren Ligagestaltung eine Regelung durch den Verband hinsichtlich Einsätze von ausländischen SpielerInnen oder auch U23-SpielerInnen angelehnt an die Regelung zum Beispiel im Eishockey? Also zum Beispiel minimal 3 U23-SpielerInnen im Kader, maximal 3, 4 oder 5. Welches wäre die richtige Anzahl ausländischer Lizenzen? Haben Jan und ich ja in unserer letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angerissen mit der Finisierung der deutschen Bundesliga. Ich finde, das ist beim Damen-Floorball noch überhaupt kein Problem. Da gibt es ja auch hin und wieder mal Vereine, die mit irgendwie 1, 2, maximal 3 Legionärinnen unterwegs sind. Ich glaube aber, dass wir im Damen-Floorball auch noch nicht so breit aufgestellt sind und die eigentlich unterm Strich immer ein Plus sind. Also dann wird mal der Trainingskader größer, das Niveau im Team steigt, das Niveau in der Liga steigt. Deshalb da sehe ich tatsächlich noch gar kein Problem. Also klar, wenn man bei der einen Seite eine Regel einführt, müsste man die wahrscheinlich auf der anderen Seite einführen. Aber da würde ich mir jetzt keine Gedanken drum machen. Bei den Herren, wie gesagt, Jan und ich hatten ja schon ein bisschen durchklingen lassen, dass es uns ein bisschen zu viel wird. Ich bin mir aber nicht sicher, wie sehr dieses Plätze beschneiden quasi. Also Christoph schreibt hier maximal 3, 4, 5. Welches wäre die richtige Anzahl ausländischer Lizenzen? Ich bin mir aber nicht sicher, wie zielführend das ist. Und wenn man jetzt mal quasi über die Grenze guckt, in der Schweiz haben sie diese Diskussion ja seit Jahren. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, da ist es auch mal so gewesen, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, also bestimmt 10, 15 Jahre, dass es irgendwann ein bisschen ausgeufert ist. Dann wurde quasi so ein Gentleman's Agreement beschlossen, wo alle damals NLA-Vereine gesagt haben, wir verpflichten uns nicht mehr als 3 ausländische Verstärkungsspieler zu holen. Plus, ich glaube, es gab eine Sonderregel, man konnte noch einen mehr holen, der irgendwie U19 war oder so. Der hat dann nicht gegen das Ausländerreglement gezählt, wenn man den als U19-Spieler geholt hat, glaube ich, und er dann im Verein geblieben ist. Ich glaube, das war immer so eine Sonderregel. Ein bekanntes Beispiel ist, glaube ich, Michael Dudovic, der ganz lange bei Wieler gespielt hat und der hat nie gegen dieses Ausländerreglement gezählt, weil er als U19-Spieler, glaube ich, zum Verein gestoßen ist. Das heißt, sie hatten immer ihn und 3 on top. Das heißt, wenn man quasi einen guten Riecher hat, einen Finnen, Schweden, Tschechen, was auch immer, früh holt, den entwickelt und der dabei bleibt, hatte man immer so ein bisschen so einen Bonus quasi. Das Ganze war aber nur ein Gentleman's Agreement, weil es, glaube ich, in der Schweiz einfach arbeitsrechtlich nicht anders zu machen ist. Also wenn man da sagen würde, der Verband könnte vorschreiben, es gibt nur 3 quasi Spieler mit Nicht-Schweizer Pass oder so, die spielen, dann wäre das, glaube ich, was ich so verstanden habe, vor dem Schweizer Arbeitsrecht quasi nicht haltbar. Und könnte eben eingeklagt werden. Deshalb gibt es da keine Weisung vom Verband. Ich bin mir nicht sicher, wie das in Deutschland ist, ehrlich gesagt. Weil es nach meinem Wissen gibt es schon Sportarten, die solche Sachen mal gemacht haben. Aber ich weiß halt immer nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, ob das dann auch irgendwelche Agreements waren, ob das vom Verband vorgeschrieben war. Dann ist es ja, ich weiß auch nicht, ob es das Gleiche ist, so nach dem Motto, du kannst zwar so viele Legionäre oder wie auch immer in deinem Kader haben, wie du möchtest, aber zum Beispiel im Basketball, du darfst immer nur maximal 3 US-Amerikaner auf dem Platz haben oder so, keine Ahnung. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass es in der deutschen Football-Liga auch so eine Regelung gibt, da durftest du, glaube ich, immer 2 Amerikaner haben und zusätzlich noch 2 nicht-amerikanische Ausländer. Und die Kilbeurtic Hurricanes hatten vor ein paar Jahren mal eine richtig, richtig gute Phase. Die hatten, glaube ich, immer einen Quarterback, der war Kanadier, womit sie quasi das System so ein bisschen gedribbelt haben, weil Kanadier ist nicht Amerikaner. Das heißt, sie konnten dazu noch 2 weitere Amerikaner haben. Aber ein bisschen ausufernder Exkurs hier jetzt gerade. Nur um die Frage zu beantworten, ich weiß gar nicht unbedingt, ob das geht, dieses Legionärsthema quasi einfach beschneiden. Und ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das sinnvoll ist, weil also Zug United in der Schweiz ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Viele sagen, das ist eine Katastrophe, die machen alles kaputt, die holen sich einfach Spitzenausländer ohne Ende, bezahlen die und holen sich damit Titel nach Titel, was richtig ist. Es gibt aber auch viele, die sagen, dass Zug gleichzeitig eine richtig, richtig geile Jugendarbeit hat. Also die hatten jetzt, glaube ich, bei der U19-WM waren 5 Nationalspieler aus dem Schweizer Kader, waren tatsächlich von Zug United. Von daher, man kann ja schon beides machen. Also es ist durchaus möglich, eine geile Jugendarbeit zu haben und es ist gleichzeitig möglich, weil man irgendwie einen coolen Verein hat, 4, 5, 6, was weiß ich, Legionäre zu haben. Also es schließt sich nicht komplett gegenseitig aus. Deshalb, ich wäre tatsächlich eher davon, Regelungen zu finden, wie man Vereine dazu bringt, zusätzlich was zu investieren. Also vielleicht müsste die Regel sein, in eurem Kader müssen 15 deutsche Spieler sein. Davon müssen irgendwie, weiß ich nicht, 10 aus der eigenen Jugend kommen und 8, 6, wie viele auch immer, müssen unter 23 sein oder sowas. Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein relativ komplexes Gebilde, aber irgendwie sowas in der Richtung. Also ich wäre eher dafür, dass man unbedingt versucht, die eigene Jugendarbeit zu stärken und ein bisschen davon wegkommt. Das würde auch ein bisschen was helfen bei Vereinen zum Beispiel, die sowieso nur 14 Lizenzspieler oder sowas haben. Gibt ja durchaus noch den einen oder anderen Verein in der ersten Liga oder auch in der zweiten Liga, die mit relativ schmalen Kadern unterwegs sind. Und dann müssen die auch ein bisschen zusätzlich in die Jugendarbeit investieren. Ich finde tatsächlich, dass gerade das Fördern der Jugendarbeit einen höheren Stellenwert haben sollte als das Beschneiden vom Leistungsfloorball. Wobei das eine natürlich ein bisschen mit dem anderen einhergeht. Also wenn es jetzt komplett ausufert und Vereine sagen, scheiß auf Jugendarbeit, wir holen uns nur noch irgendwie Verstärkungsspieler ohne Ende und wir haben so ein paar Kiddie-Mannschaften noch rumlaufen, aber eigentlich ist es egal, was aus denen wird. Das wäre natürlich nicht gut, aber vielleicht könnte man solche Vereine, die ja normalerweise auch finanzkräftig sind, weil sonst wären da nicht so viele Verstärkungsspieler aus dem Ausland, vielleicht könnte man die dazu bekommen, ja, also da einfach noch ein bisschen mehr Jugendarbeit zu betreiben und ihre eigene Jugendarbeit zu stärken. So, fünfte und letzte Frage von Christoph. Seit einem Jahr gibt es die U17 Trophy der Damen. Aber wie kann der Damenfloorball nachhaltig gefördert werden? Insbesondere, wenn interessierte Vereine zwar Großfeldtrainings etablieren, aber keinen Zugang zum Spielbetrieb finden. Zu wenig Vereine innerhalb des Landesverbandes für einen Großfeldspielbetrieb. Es gibt keine zweite Liga, die selbst dann mit hohen Reisekosten etc. verbunden wäre. Bin ich ein Stück weit überfragt. Das ist eine Frage, die ich mir auch schon relativ häufig gestellt habe. Und ich habe keine richtig gute Antwort drauf. Ich bin mir auch nach wie vor nicht sicher. Wir haben ja jetzt die erste Bundesliga-Damen, die ja auch mittlerweile sich richtig, richtig gut entwickelt hat. Ein cooles Produkt ist. Also mit 8 Teams, spannende Titelkämpfe und so weiter. Das ist schon alles cool. Aber zum Beispiel, ich sehe ja immer nur, was bei uns in Schleswig-Holstein los ist. Vielleicht noch so Niedersachsen oder so. Aber davon abgesehen bin ich natürlich auf der Landesebene nicht so wahnsinnig unterwegs. Und dass diese erste Bundesliga-Damen so gepusht wurde, hat hier im Norden schon auch ein bisschen was kaputt gemacht, muss man fairerweise sagen. Also wir hatten eine sehr, sehr gesunde Regionalliga mit, ich glaube, 6 Damenteams. Ich glaube, 5 waren tatsächlich Schleswig-Holstein-Hamburg. Und dann war noch ein Team aus Niedersachsen dabei. Oder sogar 2, sorry. Ich glaube, Hannover und Bremen. Und wobei Bremen nicht aus Niedersachsen, weiß ich, aber regional eher Niedersachsen. Und dann war immer so on-off-mäßig Berlin noch dabei, die hier im Norden mal mitgespielt haben und wann nicht. Also es war immer so zwischen irgendwie 6 und 8 Teams. Also es war wirklich coole Regionalliga für einen Damenfloorball. Wenn man ehrlich ist, war es dann schon eher überregional. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir mit der Damenfloorball hier oben im Norden auf einem echt guten Weg waren. Dann war es halt so, dass dieser Damenfloorball, also diese Damenbundesliga immer mehr gepusht wurde. Und das hat so nach und nach so ein bisschen dazu geführt, dass die Liga sich aufgelöst hat. Weil das ging jetzt nicht von einem Schlag auf den anderen, aber so nach und nach. Weil viele gute Spielerinnen dann natürlich eher zum ETV Hamburg gegangen sind, weil sie gesagt haben, gut, wir spielen, da können wir erste Liga spielen. Und ja, es war halt so eine kritische Masse schnell erreicht, dass Teams dann nicht mehr genug Spielerinnen hatten, um quasi ihren eigenen Spielbetrieb in der Regionalliga aufrechtzuerhalten. Und wenn dann irgendwie 1, 2 Teams wegbrechen, hast du wieder nur noch eine Liga mit 4 Teams. Dann schockt es wieder nicht so sehr, dann ist man, ja, also keine Ahnung. Ich kann es auch nicht direkt auf die Bundesliga-Damen zurückführen. Vielleicht war es auch einfach Zufall, dass dann irgendwie viele Spielerinnen aufgehört haben oder so, keine Ahnung. Ich will auch nicht dem ETV Hamburg die Schuld geben, die haben schon einen guten Job gemacht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das eine das andere so ein bisschen aus den Fugen gerissen hat. Und ich weiß auch nicht, ob es für eine erste Bundesliga-Damen, die tatsächlich bundesweit gespielt wird, nicht auch schon unterm Strich ein bisschen zu früh ist. Klar ist das cool als Wettbewerb. Ich weiß halt nicht, ob das für die Entwicklung so das Smarteste wäre. Oder ob es nicht irgendwie ein Modell geben könnte, wo man quasi 4 große Regionalligen hat, einen im Süden, einen im Osten, einen im Norden, einen im Westen. Und das Argument von den Spitzenteams ist natürlich immer, dass sie dann quasi gegen Teams spielen, die überhaupt nicht konkurrenzfähig sind und die 21-0 und so wegdübeln, was ich auch immer total verstehen kann. Aber ich finde, wir sind immer zu sehr daran gebunden, wie irgendwie im Fußball oder im Handball oder in den großen Sportarten die Ligenstrukturen sind. Und wir müssen vieles, finde ich, einfach mal neu denken und uns von diesen Ligenstrukturen komplett lösen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, quasi diese 4 Regionalligen zu machen. Dann spielt man eine ganz, ganz, ganz kurze Vorrunde. Und sobald man diese Vorrunde durchgespielt hat, sind quasi die Top-Teams sofort in ihrer eigenen Liga und spielen noch untereinander oder sowas in der Richtung. Und die Teams da drunter spielen quasi nochmal eigene Runden und dann gibt's irgendwie eine Platzierungsrunde oder sowas. Und am Ende kann man das ja wieder verzahnen, sodass man Playoffs hat, die dann quasi so ähnlich gestaltet wären, wie sie jetzt wären. Ich habe das noch nicht konkret durchgespielt oder sowas und ich habe auch immer das Gefühl, dass meine Ideen da so ein bisschen auf taube Ohren stoßen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass dieses, wir haben eine bundesweite erste Liga bei den Herren und den Damen, dass das irgendwie immer sehr, sehr gewollt ist und ich immer nicht so ganz verstehe, warum. Wie dem auch sei. Also das wäre meine Idee, um so ein bisschen zumindest mal einen Damenspielbetrieb zu etablieren, wo man vielleicht ein bisschen schneller Zugang für findet. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, wann es eine eingleisige zweite Bundesliga geben soll bei den Damen, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben ja nicht mal eine eingleisige zweite Bundesliga bei den Herren. Da brauchst du ja zumindest mal irgendwie direkt 5 Teams, die sagen, jawohl, wir fahren durch die komplette Republik und geben es uns dann so richtig in der Dreierrunde. Weiß ich nicht. Ich glaube, man müsste einen Unterbau schaffen, der ein bisschen von diesem zweiten Bundesliga-Gedanken gelöst ist. Aber das ist auch nur mein Eindruck von außen, ne? Ich weiß nicht, was der Verein so macht. Verein, sag ich schon. Ich weiß nicht, was der Verband so treibt. Ich bin ja sicherlich auch nicht der Einzige, der solche Ideen hat. Vielleicht ist das alles schon durchdiskutiert worden und für nicht realisierbar erachtet worden oder so. Das weiß ich einfach nicht. Achso, und ja, und es ist kompletter Damen-Floorball, wie auch die Entwicklung Herren-Floorball steht und fällt, glaube ich, damit, dass man einfach junge Spielerinnen, junge Spieler für die Sportart begeistert und einfach über die Breite da deutlich mehr rankommt. Also wenn sich einfach die Anzahl der Spielerinnen verdoppeln würde innerhalb von irgendwie 5 Jahren oder sowas, dann wären sicherlich viele Probleme schon mal ein bisschen kleiner. Aber damit renne ich jetzt offene Türen ein. Ich glaube, das ist ein ziemlich offensichtlicher Fakt. So. Das wären die Fragen von Christoph gewesen. Vielen Dank, Christoph. Womit wir auch unsere Supporter-Rubrik abgearbeitet hätten. Und im Anschluss haben wir dann nochmal bei Instagram so einen kleinen Fragenbanner gepostet und das Ganze hier quasi der Öffentlichkeit geöffnet. Und da kam auch noch die ein oder andere Frage zurück. Und die erste davon hat Niklas, liebe Grüße an dich, Blankos, immer schön von dir zu lesen. Und Niklas fragt, was ist die beste Story der Saison, Person oder auch vereinsgebunden? Die Frage fand ich cool. Habe ich mir tatsächlich auch, also ich habe mir zu allen Fragen ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich habe mich dabei erwischt, wie mein Kopf immer mal wieder zu der Frage so zurückgehuscht ist. Ich glaube, die kann man auf ganz unterschiedliche Arten beantworten. Mein erster Gedanke ist, man könnte negative Storys machen oder positive. Und ich glaube immer, also wenn man Sportberichterstattung oder wenn man sich irgendwelche Sportdokus anguckt oder was weiß ich, negative Storys kommen einfach nicht so gut an. Deshalb würde ich die einfach mal so ein bisschen ausklammern. Ansonsten würde sich natürlich anbieten, haben Jan und ich auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, also diese Implosion vom bayerischen Floorball ist für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Also dass da irgendwie über Jahre so krasse Jugendarbeit betrieben wurde und sich jetzt beide Vereine aus der ersten Liga verabschiedet haben, verstehe ich. Also ich habe das schon gesehen, wie die gespielt haben und dass es nicht zu Siegen gereicht hat und so, das verstehe ich schon alles. Aber wie es einfach strukturell so gar nicht gepasst hat, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Haben jetzt ja auch wieder die U15 Trophy gewonnen, also der Süden hat jetzt die U15 Trophy gewonnen, von daher ist es ja nicht so, als würde da keine gute Arbeit gemacht werden, habe ich so das Gefühl. Also das ist so eine der negativen Stories, die man vielleicht aufgreifen könnte. Und die andere, sorry liebe Leipziger, wäre diese Geschichte von der tragischen Fastmeisterschaft. Aber was natürlich auch spannend ist so und wichtig, glaube ich, für die deutsche Floorball-Geschichte, das irgendwie festzuhalten, aber das sind, glaube ich, keine Stories, wo man mit Freude drauf zurückguckt irgendwie. Und dann, finde ich, gibt es eine Menge Storys, die man erzählen könnte. Die Story von Potsdam ist natürlich cool, die sich ja innerhalb von relativ kurzer Zeit hochgearbeitet haben zu einem Erstligaverein. Dann ist die Story, finde ich, vom SCDHFK Leipzig relativ spannend, die ja jetzt ein paar Jahre in der zweiten Bundesliga, ich sag mal, liebevoll rumgekrebst sind. Letztes Jahr dramatisch gescheitert, dieses Jahr dann quasi wieder, also letztes Jahr ja dramatisch an Lienthal gescheitert im Playoff-Halbfinale, dieses Jahr wieder gegen Lienthal spielen mussten, wieder kurz davor waren, dramatisch zu scheitern, es dann aber doch noch rumgebogen haben, also einmal die Dämonen besiegt, dann im Playoff-Finale gegen Potsdam, da dann wirklich gescheitert sind, nochmal den Umweg nehmen mussten über die Relegation, da dann gegen Kaufring kurz vorm Rausfliegen waren und dann am Ende doch noch den Bundesliga-Aufstieg geschafft haben. Das ist, finde ich, schon so eine Geschichte mit Höhen und Tiefen. Vor allem natürlich Höhen gleichzeitig mit der Heimkehr von Ferdi Ondruschka, der dann am Ende sportlich keine so mega große Rolle gespielt hat, weil er, glaube ich, viel verletzt war. Aber das ist, finde ich, eine Nummer, aus der man die ein oder andere ganz coole Story stricken könnte. Wenn man dann hochgeht in die erste Bundesliga, bin ich jetzt wieder ein bisschen biased. Ich finde, Schenefeld wäre ist eine ganz coole Story. Also aus der zweiten Bundesliga hochkommen, als zuletzt, also muss man so ehrlich sagen, als wir abgestiegen sind in dem Jahr, ich glaube, wir waren ein der schlechteste Absteiger seit irgendwie, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ich glaube, die Devils Wernigerode haben mal eine ganz, ganz üble Saison gespielt und der SCD HFK Leipzig auch, aber das ist echt alles ein paar Jahre her. Von daher, das sah ja jetzt nicht so aus, als würden wir dann direkt durch die erste Bundesliga marschieren mit Hennefeld. Für die richtig coole Story, finde ich, fehlt da so ein bisschen der Playoff-Einzug. Also ich finde, den hätten wir am Ende perfekt machen können. Dann wäre es natürlich nochmal eine deutlich geilere Story gewesen. So ist es eine coole Story, aber jetzt für mich nicht irgendwie top. Und was ich noch finde, was coole Stories sind, ist zum einen Weißenfels. Ist jetzt ein bisschen langweilig, die Antwort, aber ich finde, dass man nicht, wie gesagt, es war halt keine Saison, wo Weißenfels einfach quasi vor der Saison gesagt hat, jawohl, wir werden jetzt Meister, und dann sind sie am Ende Meister geworden. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ich finde, Weißenfels hatte diese Saison richtig, richtig, richtig krass zu kämpfen. Also, wie gesagt, wir haben mit Hennefeld auswärts in Weißenfels gewonnen. Das ist unvorstellbar gewesen in den letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel. Also ich hatte schon das Gefühl, dass in Weißenfels bis irgendwie zur Winterpause einiges unrund lief. Ich glaube, in Weißenfels hatte man das gleiche Gefühl. Also es ist ja kein Zufall, glaube ich, dass man zwei von seinen besten 10 Spielern quasi in der Winterpause gehen lässt und dann dafür zwei neue holt, die quasi eine krasse Weißenfelser Vergangenheit haben. Und wenn man es jetzt mal runterbricht und sagt, am Ende von einem Spiel stehen die besten 10 Spieler plus ein Torwart auf dem Platz, dann sind das ja quasi 20% ihres Leistungskaders, die da einfach mal ausgetauscht worden sind. Aber dass sie es dann am Ende quasi noch rumgebogen haben mit dieser Anpassung in der Winterpause und so und dann sich immer knapp und knapp und knapp quasi vorgearbeitet haben bis zum Titel. Das finde ich schon auch eine coole Story, gerade weil der Weg von Weißenfels natürlich super schwer war, die im Viertelfinale ja auch Hamburg schlagen mussten. Und ich finde, Hamburg wird in dieser Diskussion von den Top-4-Mannschaften immer so ein bisschen zu Unrecht vergessen gerade, weil sie halt im Viertelfinale raus sind. Aber ich würde Hamburg diese Saison schon eine ganze Ecke höher raten als Berlin, Holzbüttgen und Dresden, die sich ja auch alle im Viertelfinale verabschiedet haben. Also Weißenfels hatte da schon einen sehr, sehr schweren Weg zum Titel und haben ja jetzt auch gute Karten, das Double zu holen. Schauen wir mal, was da dann am Ende bei rauskommt. Ich habe auch über die Story Ebersgöns nachgedacht, die natürlich vom Ergebnis her auch krass ist. Also einfach mal wieder einen Zweitligisten im Finale, finde ich natürlich auch eine coole Story. Man muss aber fairerweise auch sagen, und das haben die Ebersgönser selber auch gesagt, also ich habe ein Interview von Anton Hauzel gesehen, der sagte, naja, unser Ziel war, alles, was Regionalligist ist, Verbandsligist, Zweitligist, alles zu schlagen, bis wir den Erstligisten treffen und den dann auch zu ärgern. Und das ist ja quasi ihr Weg gewesen. Also sie haben bis zum Viertelfinale nur gegen niederklassige Mannschaften, also außerhalb der ersten Bundesliga gespielt. Klar, die musste auch erstmal schlagen. Und dann haben sie Kaufering gezogen, also den Letztplatzierten der ersten Liga. Das ist schon, wenn man sich das Ergebnis anguckt, eine coole Story. Aber wenn man sich den Spielverlauf anguckt, dann finde ich, ist es nicht so, dass da ein Spiel dabei ist, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, boah, das ist völlig irre, dass sie das gewonnen haben. Also gegen Kaufering gewinnen ist natürlich eine geile Leistung, aber Ebersgöns war jetzt auch nicht irgendwer. Ich glaube, die waren auch im Halbfinale um die Playoffs, oder? Halbfinale, zweite Liga, wenn mich nichts alles täuscht. Also wenn man es runterbrechen möchte, sind da irgendwie 4 Tabellenplätze zwischen gewesen, zwischen den beiden Teams oder 5. Von daher, das finde ich vom Resultat her nicht ganz irre. Ich habe mich am Ende entschieden, wenn es um meine beste Story der Saison gehen würde, dann wäre es die Story von Bonn. Also gerade, weil es da, finde ich, auch coole Charaktere gibt. Jani Justi, von dem ich viel halte, ist da jetzt ja echt schon ein paar Jahre lang als Trainer unterwegs und hat gefühlt immer so peu à peu die Bonner besser gemacht, so von Saison zu Saison, von Playdown-Team zu dann Playoff-Team, aber eher in den unteren Rängen und einigermaßen chancenlos, vielleicht für eine Überraschung gut, aber haben sich dann schnell verabschiedet auf den Playoffs zu dann jetzt quasi dieser Entwicklung zu Titelaspirant. Klar spielen da auch ein paar Transfers eine Rolle, ohne die geht's immer nicht, aber auch so mit parallel einhergeht natürlich mit der Entwicklung von Flo Weißkirchen, wo wir dann auch bei Personen gebunden wären. Das könnte man dann vielleicht auch nochmal thematisieren. Aber ja, dann dem Dramatischen aus dem Halbfinale, aber sich dann am Ende belohnt mit der Bronzemedaille. Von daher, da finde ich, gibt es auch ein kleines Happy End. Also wenn es nach mir geht, dann wären für mich die Bonner, glaube ich, die Story der Saison. Personengebunden habe ich tatsächlich gar nicht so viel anderes. Mir ist noch eingefallen, auch da bin ich wieder biased. Freddy Thiele wäre, finde ich, auch eine coole Story. Da könnte man mal ein bisschen drüber sprechen, was der Junge eigentlich bisher so gemacht hat, flowball-technisch, und warum es eigentlich klappt, dass der so aus dem Nichts in der ersten Bundesliga einfach explodiert ist. Hatten wir, glaube ich, seit, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten. Also, dass es quasi einen Spieler gab, der komplett unbekannt war, aber ein deutscher Spieler war, in die erste Liga gekommen ist und dann die direkt komplett zerbombt hat, hatten wir, glaube ich, noch nicht so oft. Also konnte ich mich zumindest an in diesen Dimensionen von noch nie erste Liga gespielt zu 60 Scorerpunkte, konnte ich mich zumindest in den letzten Jahren nicht dran erinnern. Aber ich finde, so ein bisschen Stories, wo es um mehr als eine Person geht, sind normalerweise ein bisschen cooler. Keno, liebe Grüße an Keno, fragt, wenn ihr eine Regel im Floorball ändern, entfernen, hinzufügen könntet, welche wäre das? Witzig, dass du fragst ihr, weil ich kann ja nur die Frage beantworten, aber ich weiß tatsächlich, welche Regel Jan ändern würde, hat er mir mal erzählt. Und zwar würde Jan die hohe Stockregel deutlich entschärfen. Also ich glaube, Jan hat in seinem Leben so viele Volley-Tore geschossen, die aberkannt worden sind. Also es ist mindestens zweistellige Anzahl, wenn nicht sogar noch deutlich höher. Von daher, das wäre, glaube ich, das, was Jan gerne angepasst hätte. Ich selber habe gar keine Antwort, die sich mir so aufdrängt. Ich finde tatsächlich, dass die IFF dann einen ziemlich guten Job macht und normalerweise relativ up-to-date ist und schnell erkennt, wenn man mal eine Regel ändern, anpassen müsste, weil es irgendwie den Sport unattraktiv macht oder unnötig kompliziert ist oder so. Ich finde das echt, also gerade weil mich vieles am Fußball auch immer aufregt, muss ich sagen, so von wegen, das war schon immer so, das müssen wir so lassen. Fußball jetzt einfach so als Vergleichssportart, die halt medial sehr präsent ist. Also mir fallen so Geschichten ein, wie dass der Penalty angepasst wurde. Klar, jetzt ufert das gerade ein bisschen aus mit Zorros, aber der Penalty ist auf jeden Fall viel cooler als diese Geschichte vorher, von wegen der Ball darf nicht zurückgezogen werden. Dann haben sie irgendwann den Fußpass rausgenommen, beziehungsweise Doppelfuß und Fußpass ist ja jetzt erlaubt. Das war eine ganze Zeit lang verboten für alle, die ein bisschen jünger sind, was den Sport auch, also ein bisschen attraktiver gemacht hat, weil man hin und wieder diese coolen Fußpässe sieht, wenn irgendwie mal der Schläger blockiert ist oder sowas. Aber vor allem hat es auch das Schiedsrichten einfach deutlich simpler gemacht, weil du nicht auf irgendwelche komischen Fußsachen achten musst. Da ist jetzt einfach alles erlaubt, was soll's, außer du schießt den Ball mit dem Fuß ins Tor. Aber davon abgesehen kannst du jetzt ja alles machen. Dann kürzlich, dass die Fünfer abgeschafft worden ist und durch eine 2+2er ersetzt. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist, das ist aber eher keine Regeländerung, beziehungsweise vielleicht ist es eine Regeländerung. Ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut ist. Ich würde mir wünschen, dass häufiger 10 Minuten Sprachen ausgesprochen werden. Das klingt jetzt relativ hart, aber ich finde, eine 10 Minuten Strafe ist immer brutal hart für den Spieler selbst. Und als Trainer habe ich immer die Augen verdreht, wenn jemand eine 10er bekommen hat. Aber im Endeffekt ist es halt so, man sitzt da halt draußen. Für uns ist es nur als Team 2 Minuten Unterzahl. Dann kriegt halt jemand anders die Minuten, der freut sich. Und ich finde, in der Liga passieren immer wieder irgendwelche komplett unnötigen, unsportlichen Sachen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, wie gesagt, ich weiß nicht immer nicht, ob das die Regeln unbedingt hergeben, aber ich würde mir einfach wünschen, dass da die Schiedsrichter häufig in dem Aspekt ein bisschen härter unterwegs wären und deutlich früher mal eine 10-Minuten Strafe verteilen. Also ich habe ständig das Gefühl, da kam jetzt irgendwie ein Spruch, der hätte nicht sein müssen. Die behageln sich da schon wieder in der Ecke oder hinterm Tor oder was auch immer, obwohl schon abgepfiffen war. Leute, geht 10 Minuten raus, ist mir egal. Könnte man so ein bisschen, finde ich, als Regel nutzen, um unseren Sport ein bisschen fairer zu machen. Und wenn man jetzt mal ganz ketzerisch unterwegs sein will, dieses Thema Shotclock lässt mich nicht so ganz los, weil ich echt in letzter Zeit 2, 3 Spiele gesehen habe, die unfassbar langweilig waren. Und ich finde, Floorball hat halt Potenzial, was in beide Richtungen geht. Also ich finde, Floorball kann unendlich geil sein, also so cool wie fast keine andere Sportart vom Spieltempo her und so. Aber es kann auch so krass langweilig sein, wenn Teams einfach keinen Bock haben, eine Auslöse zu spielen. Oder was mich auch mega aufregt, wenn es irgendwie so bei Minute 59 unentschieden steht und dann quasi das eine Team hat den Ball und dann entscheiden die sich, nee, das ist uns jetzt zu hohes Risiko, wir lösen jetzt einfach nicht mehr aus, wir lassen jetzt die Zeit runterlaufen. Dann denke ich immer so, hä? Also worauf warten wir denn hier? Ihr habt doch den Ball. In der Verlängerung ist es ja nicht anders. Also mir ist klar, wenn jetzt das Tor fällt, dann hat man keine Zeit mehr, irgendwie den Ausgleich zu schießen oder so, wenn du noch 20 Sekunden auf der Uhr hast oder 15 oder was weiß ich, das ist mir schon klar. Aber in der Overtime ist es das ganze Jahr noch schlimmer. Also wenn man da den Fehler macht und das Gegentor passiert, dann ist ja einfach das fucking Spiel vorbei. So, keine Ahnung. Also da gibt es so Sachen, die verstehe ich einfach wirklich gar nicht im Floorball. Und diese Regel mit passivem Spiel wurde ja mal eingeführt. Die habe ich, wie gesagt, noch nie in Anwendung gesehen, außer in dem einen etwas kuriosen Moment in Chemnitz. Ich finde, dass man das Spiel tatsächlich, je nachdem, wie die Entwicklung ist in den letzten Jahren, also nicht falsch verstehen, ich fordere das jetzt nicht in diesem Moment, aber wir müssen mal gucken, wie Floorball sich taktisch entwickelt. Und wenn das tatsächlich so eine Geschichte wird, dass einfach nur noch hinten Stand Floorball mit Querpässen gespielt wird und dann kommt irgendwann ein tiefer Pass, Querpass, Abschluss und sonst machen wir nichts, dann finde ich, wäre das eine Geschichte, wo man sagen kann, die Attraktivität vom Sport geht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal vor optimale Taktik. Ricardo fragt, wie bekommt man am besten Trainer zu neuen Floorball-Gruppen oder dass sich unter denen einer findet? Habe ich keine universale Antwort für. Das finde ich sehr Case by Case. Ich hatte das Gefühl, es hat immer gut geklappt, wenn man einfach mal so ein bisschen gefragt hat, wer hat eigentlich Bock, mal eine Gruppe zu übernehmen. Da kommen teilweise relativ überraschende Antworten, habe ich das Gefühl. Das klar, man kann gezielt Leute ansprechen, dann hat man meistens schon ein Gespür dafür, wer das vielleicht könnte und wer nicht. Aber ich finde häufig, wenn man das einfach mal so ins Plenum fragt, können sich teilweise Leute den Trainerjob vorstellen, wo man damit vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Dann muss man denen mal eine Chance geben und dann weiß man normalerweise auch relativ schnell, ob das funzt oder nicht. Tees fragt, bekommt ihr was von den Trophies mit oder eher nicht? Beides. Also jetzt am Wochenende war die U15 Trophy. Ich habe die Ergebnisse natürlich verfolgt und so. Ich kenne auch im Norden den einen oder anderen Spieler, aber es ist natürlich was anderes wie jetzt irgendwie bei der Bundesligameisterschaft oder so, wo ich fast jeden kenne. Liegt ja einfach daran, dass es ganz viele Kiddies sind, die quasi zum ersten Mal ihren großen Auftritt haben. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und groß irgendwie Spiele geguckt. Also ich habe zwischendurch mal reingeschaut, habe ein bisschen versucht zu sehen, wie denn das Niveau ist, aber jetzt nicht irgendwie was größer angelegt ist. Maxa fragt, setzt sich das 1-2-2-Modell mit Libero durch und wird das in Zukunft auch häufiger so im Line-Up stehen? Ich würde sagen, durchgesetzt hat sich das schon. Also ich finde es auch da immer schwierig. Wir reden ja immer, also das 1-2-2 bezieht sich eigentlich nur auf eine Defensivtaktik, so zumindest im normalen Sprachgebrauch. Und wir sollten, finde ich, auch ein bisschen häufiger mal über Offensivspiel reden. Aber ähnlich wie 2-1-2 oder 2-2-1, wo ja, also selbes Thema, wir reden da eigentlich fast immer nur von Defensivtaktiken, würde ich sagen, die haben sich alle drei durchgesetzt. Also ich glaube nicht, dass es genau ein Drittel ist, wie viel was gespielt wird, aber ich glaube auch, dass nichts davon unter irgendwie 10% oder so gespielt wird im Weltfloorball. Also ich glaube, alle drei Systeme sind relativ viel vertreten. Von daher, ich würde sagen, durchgesetzt hat sich das schon. Wird das in Zukunft auch häufiger so im Line-Up stehen? Ich vermute, du willst darauf hinaus, wenn man irgendwie so Starting Six hat und solche Geschichten oder irgendwie All-Star-Team bei einer WM und bla bla, da hat man ja immer zwei Verteidiger, ein Center und zwei Flügel. Da wünsche ich mir tatsächlich schon länger, dass wir davon wegkommen und das Ganze quasi ein bisschen auflösen. Was Ähnliches auch passiert, ich verfolge relativ viele andere Sportarten. In der NBA zum Beispiel gibt es immer diese klassische Aufstellung mit Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, wer ist eine andere? Power Forward und Center. Und das hat sich auch mehr und mehr aufgelöst. Und in der NBA ist es jetzt häufig so, dass es einfach drei Frontcourt-Spieler gibt und zwei Backcourt-Spieler. Und das würde ich cool finden, wenn wir den Schritt einfach auf dem Flowball machen. Also, dass du nicht mehr Verteidiger, Center, Flügel hast, sondern einfach zwei Defensivspieler, drei Offensivspieler. Mir ist klar, dass das sich mit dem 1-2-2-Modell immer noch nicht so komplett deckt, weil da hast du ein Libero, zwei Halbe und zwei Flügel. Von daher sind die halben Defensiv- oder Offensivspieler, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ich glaube, damit würde man schon ein bisschen mehr abdecken. Und gerade bei solchen Geschichten wie All-Star-Teams bei der WM finde ich teilweise, also da pressen sie dann irgendjemanden auf den Center, der das eigentlich überhaupt nicht ist, oder sie stellen einen Center auf den Flügel, weil es irgendwie nicht anders passt. Das finde ich immer so ein bisschen, ne, das finde ich, könnte man anpassen. Was Zampeningo fragt, oder Zampeningo? Zampeningo? Weiß ich nicht. Kannst du mir nochmal schreiben, wie genau du ausgesprochen bist. Was ist die grundlegende Spielphilosophie, die du als Trainer vermittelst? Müssen wir einen eigenen Podcast für machen. Das wird jetzt relativ lange dauern, darüber zu sprechen. Wobei es ist ja Spielphilosophie und nicht Trainingsphilosophie. Das grenzt das Ganze schon mal so ein bisschen ein. Ich versuche das einigermaßen kurz zu beantworten. Wir sind ja auch schon eine Weile dabei, wenn ich das gerade gesehen habe. Und das sollte eigentlich keine so mega lange Folge werden, weil Pascal mir sonst aufs Dach steigt. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Zum einen habe ich festgestellt, dass die sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Also ich bin jetzt ja nicht komplett unerfahren, aber ich bin halt auch noch nicht so mega lange Trainer. Also ich trainiere Flowball-Mannschaften seit irgendwie 19, 18 Jahren oder so, das schon. Aber da war halt auch viel Kleinfeld dabei. Dann waren da bestimmt 10 Jahre, wo ich selber echt nicht so richtig viel Plan hatte. Dann ist immer so ein bisschen was dazugekommen. Dann hat man neue Erkenntnisse, dann überdenkt man das Ganze nochmal, dann ändert sich das vielleicht. Also ich bin ja nicht irgendwie, habe ja nicht eine Halle betreten, hatte das Gefühl, das ist meine Spielphilosophie, das bringe ich jetzt immer den Leuten bei, das wird richtig geil. Sondern ich hatte auch durchaus mal das Gefühl, dass ich in den letzten paar Jahren da auf einem komischen Weg war, der eigentlich gar nicht so richtig zu dem gepasst hat, wie ich Flowball spielen will. Also ich war zum Beispiel eine Zeit lang, war mir immer wichtig, dass die Defensive einfach brutal gut steht und man einfach super wenig Gegentore bekommt. Das ist mir auch weiterhin wichtig, aber es ist nicht so, dass ich dafür alles andere quasi aufgeben würde. Also mittlerweile ist mir deutlich wichtiger, dass man Druck auf den Ball entfachen kann aus dem System, als dass man einfach sagt, wir stellen quasi einen Fünferblock hinten vors eigene Tor und lassen uns abschießen, so nach dem Motto. Also ja, in den letzten, und ich finde, es ist auch immer ein bisschen, ich glaube, ein bisschen muss man sich auch wandeln. Ich hatte in den letzten Jahren immer Teams, wo Entwicklung eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Also wo eigentlich immer das Wichtigste war, dass sich das Team weiterentwickelt. Jetzt kann man sagen, das ist für alle Teams wichtig, aber da würde ich sagen, nee, für einige Teams ist das nicht so wichtig wie für andere. Zum Beispiel bei den Top-Teams, ich sage jetzt einfach mal Leipzig, Weißenfels, Chemnitz meinetwegen, da ist Entwicklung sicher auch wichtig, aber da ist Leistungsabruf ja auch extrem relevant, weil das einfach schon sehr, sehr gute Teams sind. Klar, auf Sicht versuchen die besser zu werden, versuchen wir alle im Sport, aber es ist nicht so, dass die irgendwie sich vor der Saison hinsetzen und dann sagen, wir müssen unbedingt deutlich besser werden, weil wir wollen noch da und dahin. Sondern da geht es aus meiner Sicht von außerhalb, ne, geht es vielmehr um Leistungsoptimierung. Und mir ging es in den letzten Jahren immer extrem viel um Entwicklung. Und für Entwicklung, finde ich, macht es keinen Sinn, sich einfach hinten reinzustellen und Konterflowball zu spielen. Also da wird man in diesen beiden Sachen besser, in hinten reinstellen und in Konterflowball spielen, aber in nichts anderem. Deshalb war mir immer super wichtig, dass wir zum einen gegen den Ball, aber auch mit dem Ball viele Aktionen haben. Also gegen den Ball haben wir ganz, ganz, ganz viel Pressing gespielt. Das hat man nicht in jedem Spiel gesehen. Gerade so zum Beispiel gegen die Top-Nationen. Ich weiß noch, als wir in Chemnitz geschnürt haben, da sah das mit Sicherheit nicht aus, als würden wir Pressing spielen. Aber da muss man auch sagen, da war der Leistungsunterschied leider so groß, dass wir einfach hinten eingeschnürt worden sind und überhaupt nicht wussten, wie wir überhaupt ins Pressing kommen. Das ist dann natürlich schwierig. Aber eigentlich war grundsätzlich der Plan, relativ viel Pressing zu spielen, so dass sich die Spieler eben auch entwickeln und in solche Zweikampfsituationen kommen mit hohem Tempo gegen den Ball. Und mit Ball war mir extrem wichtig dieses Jahr, dass wir super viel Bewegung im Spiel haben, sehr, sehr variabel sind, alle Spieler auf ihre Ballaktionen kommen, wenig flexibel auf unseren Positionen festhalten und solche Geschichten. Auch da einfach vor dem Hintergrund der Verbesserung. Mir war auch wichtig, dass wir viel mit drei Lines spielen. Das hat die Saison aber so mittelmäßig gut geklappt, muss man ehrlich sagen. Die Gründe führe ich jetzt nicht weiter aus. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber das waren immer so die Sachen, die mir zumindest in den letzten 2-3 Jahren wichtig waren. Und wie gesagt, könnte man noch viel, viel tiefer drüber einsteigen, aber würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. So, und dann haben wir noch so ein paar Fragen, die, glaube ich, deutlich schneller abgearbeitet werden können. Bis auf eine, die noch zwischensteckt, aber viele werde ich jetzt eher mal so, ein Satz antworten werden es nicht, dafür labere ich zu viel, aber ich werde mich auf jeden Fall schnell da durcharbeiten. Max fragt, wann Marius Schwarz, Justus Kahnert und Frederik Thiele Natio? ich vermute bald, wobei ich dann ein bisschen drüber nachgedacht habe, was definiert eigentlich Nationalspieler? Ich weiß gar nicht, ob wir da im Floorball eine Definition für haben. Im Fußball ist es ja irgendwie so, sobald du mal ein Spiel bestritten hast, bist du Nationalspieler. Ich weiß gar nicht, wie wir das im Floorball sehen. Ist es bei uns so, sobald du mal für die Nation aufgeboten worden bist, bist du Nationalspieler? Oder sobald du ein Länderspiel gemacht hast oder sobald du eine WM gespielt hast? Weil ich finde, das zeichnet, weil so viel auf WM ausgerichtet ist im Floorball, finde ich, zeichnet das Spieler immer schon nochmal ganz anders aus, wenn die mal in einem Nationalkader standen. Und die Vorhersage kann ich nicht treffen. Also keine Ahnung, wann und ob die drei da reinkommen werden. Ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen. Aber da müssen wir auch erstmal sehen, was der neue Nationaltrainer überhaupt spielen will, was für Leute der sucht und so. Also das, keine Ahnung, da weiß ich wirklich nicht. Wenn es demnächst ein Sichtungslager geben sollte, meines Wissens nach gibt es irgendwie im Juni eins, würde es mich aber nicht wahnsinnig wundern, wenn die drei eingeladen werden. Also die haben alle drei eine krasse Saison gespielt und zumindest angucken, würde ich mir die schon als Nationaltrainer mir selber ein Bild machen und wie weit die Reise dann geht, da muss man dann nochmal schauen. Frank fragt mich die eine verbliebene, etwas längere Frage. Was hat dich zum Floorball gebracht? Wann und wo bist du auf Floorball aufmerksam geworden? Ich habe immer relativ viel Sport gemacht, aber es war viel individueller Sport. Also Leichtathletik, Judo und Klettern habe ich gemacht. Und ich glaube, ich habe Fußball ausprobiert, eine Woche lang, als ich 6 war oder so, und habe beschlossen, das ist es nicht. So mit aller Konsequenz, die man als 6-Jähriger so haben kann, glaube ich. Und so Handball und so war auch alles nie meins. Ich war auch immer relativ klein. Einige würden sagen, bin ich immer noch. Von daher Basketball war jetzt auch nicht irgendwie weit oben auf der Liste. Das war gar nicht so, dass ich keinen Bock auf Teamsport hatte. Also gerade Judo und Leichtathletik sind auch super viel in Gruppe und sowas. Das war auch immer durchaus sozial, was da passiert ist. Aber irgendwie habe ich nie so einen Teamsport gefunden, den ich cool fand. Wir haben aber in der Schule von klein auf immer so, in der Grundschule so quasi Indoor-Hockey gespielt. Und dann in der weiterführenden Schule, also auf dem Gymnasium, haben wir dann relativ viel Floorball gespielt. Oder Uni-Hockey, wie es da genannt wurde. Und das fand ich immer sehr, sehr cool. Und dann wurde in Flensburg, wo ich herkomme, quasi eine, also da gab es immer den UC Flensburg, das ist mittlerweile der PSV, aber UC Flensburg gab es immer. Und das war immer so eine Spielergeneration und die waren, sind dann irgendwie alle 30, Mitte 30 geworden, haben festgestellt, wir sind irgendwie alle alt und haben keinen Nachwuchs und haben dann eine Jugendmannschaft aus dem Boden gestampft. Und darauf sind irgendwie Klassenkameraden von mir aufmerksam geworden, die auch echt Bock auf Flowball hatten. Und ich glaube, dann sind wir da echt zu neunt oder so von meiner Klasse und der Parallelklasse aufgeschlagen und haben da angefangen, Flowball zu zocken. Und ja, ich bin irgendwie backen geblieben, kann man wohl sagen. Es sind noch zwei, drei andere backen geblieben, glaube ich. Durchaus auch Namen, die der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Ja, also wenn man es runterbrechen will, durch die Schule, ich glaube, ich war 15. Das müsste irgendwie 2006 oder sowas in der Richtung gewesen sein. Ja, und das ist einer der Gründe, weil ich da halt ein bisschen biased bin, weshalb ich immer das Gefühl habe, wir müssen Floorball in den Schulen stärken. Ein bisschen gucken, dass wir wieder mehr Kinder aktivieren und sowas, dass zumindest die Kinder alle wissen, was Floorball ist. Das wäre, glaube ich, ein cooles Ziel, was wir uns als Community nochmal setzen können. Ich habe das Gefühl, dass das sehr viel Potenzial. Daniel fragt, wann und wo Trainer-Comeback? Ich weiß es nicht, Daniel. Ich werde dich informieren, sobald es da eine Entscheidung gibt in die eine oder in die andere Richtung. Lisa fragt, spielst du nächste Saison wieder selbst mehr Floorball? Diese Frage kann ich eigentlich nur mit Ja beantworten, weil es kann nicht weniger werden. Ich glaube, ich hatte letzte Saison, weiß ich gar nicht, 2-3 Mal den Schläger in der Hand oder sowas in der Richtung. Von daher, das Ziel ist es schon, wieder ein bisschen mehr zu machen zumindest. Wie viel es dann am Ende wird, mal gucken, ob es tatsächlich nochmal irgendwie in einer Mannschaft spielen und regulären Spielbetrieb durchziehen oder sowas wird. Auch mal gucken, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich denke schon, dass es mehr wird. Schauen wir mal. Noch habe ich auch das Gefühl, ich bin noch jung genug, um nochmal ein richtiges Comeback zu geben auf dem Feld. Aber warten wir mal ab. Jetzt gerade habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich mich in die eine oder andere Richtung committen muss oder möchte. Wir warten einfach nochmal ein paar Monate ab und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann habe ich noch zwei Fragen bekommen von Vereinsaccounts. Tatsächlich beide aus meiner jetzigen Heimatstadt. Die Förderderns fragen, ob ich noch Zwickau fahre. Ich bin mir noch nicht sicher. Der Plan war eigentlich eher nicht, weil nichts gegen Zwickau, aber von Kiel aus gesehen ist das wirklich schon unfassbar weit weg und nicht so gut zu erreichen. Also ich müsste mir auf jeden Fall Freitag freinehmen als Reisetag, um das irgendwie einigermaßen abbilden zu können. Eigentlich hatte ich nicht so Bock. Jetzt hat es in den letzten Wochen ein bisschen angefangen zu kitzeln. Jetzt habe ich noch von 2-3 Leuten mitbekommen, dass die hinfahren, die ich Bock hätte zu sehen. Von daher, mal schauen. Jetzt gerade ist es 50-50. Bis der Podcast rauskommt, gibt es wahrscheinlich eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung. Und letzte Frage, die Baltic Storms fragen. Wo habt ihr schon überall den Podcast aufgenommen? Witzige Frage. Tatsächlich an gar nicht so wenigen Orten. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß natürlich nicht, wo Jan überall war. Aber Jan definitiv schon aus Berlin, von Mallorca und ich glaube von New York. Und ich selber auf jeden Fall schon aus Kiel. Auf jeden Fall schon aus Flensburg, beziehungsweise bei Flensburg, als ich über Weihnachten Silvester bei meinen Eltern war und wir eine Silvesterfolge aufgenommen haben. Was noch alles? Ich war auf jeden Fall auch einmal in Frankreich im Campingurlaub und habe das Ganze da quasi aus dem Wohnmobil aufgenommen. Was eine mittelschwere Katastrophe war, weil das Internet natürlich zwischendurch abgebrochen ist und wir dann die halbe Folge verloren haben und die neu aufnehmen mussten und so. Darüber haben wir auch gesprochen, glaube ich. Das ist mittlerweile irgendwie ein Jahr her oder so. Oder noch ein bisschen länger. Ich glaube, das müsste eine unserer ersten Folgen gewesen sein. So Folge 4, 5 oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, ich vergesse irgendeinen Ort. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Werde ich dann gegebenenfalls nachreichen. So, und dann wären wir durch mit unserer heutigen Q&A. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Wie gesagt, gebt uns gerne zu zwei verschiedenen Sachen Feedback. Zum einen, wir haben ein neues Mikro getestet. Das werden wir uns selber anhören. Von daher werden wir uns auch selber feedbacken. Aber wenn ihr das Gefühl habt, das macht vom Sound ein bisschen was, ist deutlich besser, ist genauso wie vorher oder sogar schlechter, sagt uns gerne Bescheid. Je nachdem auch, ob ihr irgendwie im Auto hört mit AirPods oder anderen drahtlosen Kopfhörern, Lautsprechern auf dem Walkman, was auch immer euch einfällt. Kann sich ja durchaus alles unterschiedlich auswirken. Und gebt uns auch gerne Feedback oder mir Feedback, ob ihr sowas gerne häufiger haben möchtet. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Final Four in Zwickau. Entweder persönlich vor Ort oder mindestens am Stream. Also einschalten ist auf jeden Fall Pflicht. Und ja, das war es, glaube ich, von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auch Supporter zu werden, besucht uns auf steady.de/konterpass. Da findet ihr alles Weitere, wie das funktioniert. Und dann gibt es in Zukunft vielleicht auch mal ein Vorrecht, Fragen zu stellen bei Q&As und allem anderen, was wir so machen. Macht's gut, bis dann. Ciao.